Ja, es geht heute um das Thema Vergebung. Danke Esther für die freundliche Einführung. Und ich bete kurz mit uns. Jesus, gib uns ein Herz für dein Wort und gib uns ein Wort für unser Herz. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. Aber im Tieferen geht es, ist das Thema deshalb so wichtig. Ich möchte uns gerne kurz den Zusammenhang geben als Einleitung. Das Thema Vergebung, das hat der Klaus sehr gut ausgewählt oder wer auch immer, die Gemeindeleitung. Das Thema Vergebung ist deshalb so zentral. Deswegen fürchte ich mich auch so vor der Predigt, muss ich ehrlich sagen. Weil ich glaube, das, was wir Menschen von Grund auf suchen im Leben, ist verbunden zu sein. Ein Gefühl zu haben, ich bin verbunden mit mir selber und mit anderen. Und wenn wir Christen werden, kommen wir in den Geschmack, wie köstlich es ist, mit Gott auf ganz andere Weise verbunden zu sein, wie zu denken, da ist irgendein Schöpfer. Aber letztendlich, und Jesus hat das ja bestätigt, wenn du im Leben deinen Weg finden willst, dann konzentriere dich auf die Beziehung zu Gott und zu anderen. Lerne dort zu lieben, wie du dich selbst liebst. Das ist die Essenz, wie Jesus sagt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Damit meint Jesus, wir suchen im Grunde Beziehung. Wir sagen so leicht, ich gehe in die Gemeinde, um Gott zu anbeten sonntags. Das ist auch richtig. Ich glaube, das tun die allermeisten. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch sagen, wir gehen auch in die Gemeinde, um den und den zu treffen, weil es uns gut tut, mit dem und den zu quatschen und Gemeinschaft zu haben. Oder? Und da muss man sich nicht schämen für. Warum? Wir sind so gemacht. Wir suchen die Verbindung zu anderen. Und was ist der Feind von Verbindung zu Gott, zu mir selbst und zu anderen? Was ist der Feind? Wenn irgendwas vorfällt und wir kommen damit nicht klar. Auf Deutsch, da ist eine Verletzung eingekommen. Und wir kommen damit nicht klar. Da ist Verbindung unterbrochen. Und es gibt nur eine einzige Medizin, um diese Verbindung zu unterbrechen. Die Medizin heißt nicht, dass wir ein neues Auto kaufen. Die Medizin heißt nicht, dass wir noch regelmäßiger in den Gottesdienst kommen. Die Medizin heißt auch nicht, dass wir uns versuchen, eine andere Beziehung irgendwo zu suchen. Die Medizin ist einzig und allein, um diesen Schmerz zu lindern, ist, dass ich von meiner Seite her Vergebung vergeben kann. Ich sage mit Betonung kann. Das ist die Medizin. Damit ist noch nicht gesagt, was der andere macht, der mich verletzt hat. Ne? Das ist noch gar nicht gesagt. Das sind zwei Paar Schuhe, komme ich noch zu? Vergebung und Versöhnung sind zwei Paar Schuhe. Aber das, was uns frei macht, uns zurück auf den Weg des Lebens bringt, uns zurück auf den Weg der Verbindung bringt zum anderen, ist, wenn ich ihm nichts mehr nachtragen muss. Denn wer trägt? Wir tragen, wenn wir nachtragen. Wir tragen, der andere schläft vielleicht gut. Das ist ja das Brutale. Mich bringt es auf den Weg des Lebens zurück, wenn ich nicht mehr nachtragen muss, sprich, wenn ich vergeben kann. Und das ist der Grund, weshalb das Thema so brisant ist, weil ihr könnt euch vorstellen, einer hat Interesse daran, dass es nicht dazu kommt. Der Feind Gottes. Der will uns davon abhalten, dass wir vergeben können. So, jetzt bin ich beim Thema. Deswegen ist das Thema so brisant. Ich will es mal ein bisschen andersrum drehen. Nach meiner Erfahrung ist die Weigerung zu vergeben eine der häufigsten Gründe, weshalb wir Christen bedrückt sind. Die Weigerung zu vergeben führt dazu, dass man sich, wie ich schon eben gesagt habe, angegriffen oder friedlos oder angekratzt fühlt. Man findet keinen Frieden. Und diese Worte sagen ja gut aus, was eigentlich geschieht. Der Feind kratzt uns auf. Der Feind verschleiert unseren Blick, was eigentlich los ist. Der Feind sät Unfrieden. Der Feind greift uns an und das empfinden wir. Und das kann sich auswachsen, das ist das Ziel des Feindes, dass wir in Bitterkeit geraten. Und wenn sich Bitterkeit auswächst, das sagt sogar die Medizin, wenn Bitterkeit sich auswächst, führt das zu Krankheit und kann zum Tod führen. Das ist das Ziel des Feindes. Tod nach Leib, Seele und Geist. Ich will es mal anders ausdrücken in dieser Predigt. Bitterkeit führt dazu, dass wir meinen, wir müssten uns den Weg aus eigener Kraft mit Ellenbogen freikämpfen. Da ist niemand da. Gott hat mich vergessen. Gott hilft mir nicht. Die Menschen haben mich verlassen. Ich muss selbst für mein Glück sorgen. Das ist im tiefsten Kern, was Bitterkeit anrichtet in uns. Wir werden zu Kämpfern mit Ellenbogen. Und so, ich will es mal so werten, wir verschwenden dann unser Leben, indem wir von Hass geplagt unsere Lebenszeit verschwenden, um die Vergeltung und Rache zu planen. Macht viel Arbeit. Schon nachts wachgelegen und die Rache und Vergeltung geplant? Ich kenne das gut. Also ihr kennt das natürlich nicht. Aber vielleicht kennt ihr jemanden, der jemanden kennt, der das schon mal erlebt hat. Dabei hat Gott ganz andere Pläne mit uns. Er will, dass wir in Verbindung mit ihm, mit uns selbst, im Frieden mit anderen, im Frieden ruhen. Man nennt eine innige Verbindung Intimität. Das ist sein Ziel mit uns. Hat nichts mit Sexualität zu tun. Intimität heißt einfach nur eine innige Verbindung zu uns selbst, im Frieden mit uns selbst, im Frieden mit Gott. Das ist die Quelle. Und im Frieden mit anderen. Das ist Gottes Ziel, das ist unsere Berufung, das ist unsere Bestimmung im Leben. Und wenn das intakt ist, dann ist es egal, ob wir in Frankfurt sind oder Mainz oder in welchem Beruf wir stecken oder in welchen Umständen wir stecken, es fließt immer Segen raus. Wir brauchen uns nicht den Kopf zermartern, ob wir was verpasst haben im Leben. Ne? Es ist wie beim Navi. Wenn ich mal falsche Straße reinfahre, dann sagt das Navi, ja, ich rechne um, kein Problem, immer noch der kürzeste Weg, kannst du so, so ist Gott. Es gibt nur Plan A bei Gott. Wenn ich in dieser Intimität bin mit Gott und mit mir selbst und mit anderen, mit engen, intakten Beziehungen, gibt es im Grunde, kann mich nichts aufhalten. Egal, was das Leben auf mich wirft. Wenn ich das gelernt habe, das ist unsere Bestimmung, das ist unser Ziel. Aber es ist auf der anderen Seite ja ein bekanntes Sprichwort, kein Gefäß dieser Welt kann Bitterkeit, umschließen, ich habe es vergessen. Bitterkeit wird immer irgendwo einen Riss finden, wo es durchsickert. Erst recht kein Mensch kann Bitterkeit als Gefäß sicher umschließen. Ich finde das Wort nicht, ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Bitterkeit kommt immer, schon mal mehr, an uns selbst und an anderen. Ne? Bitterkeit findet, irgendwie findet es immer den Weg nach draußen. Und das Tragische ist, die Bitterkeit findet auch den Weg zu denen, die wir am meisten lieben. Das ist das Tragische daran. Und deshalb ist es nötig, dass wir vergeben, damit wir befreit werden und damit auch alle anderen zurück in diesen Segensstrom kommen. Das ist der tiefste Sinn von Vergebung. Der tiefste Sinn von Vergebung ist kein moralischer Druck, wenn du nicht vergibst, sondern Gott sagt im Grunde, du verpasst was. Du verpasst das Leben in Freude, Frieden und Freiheit, wenn du nicht vergibst. Gott wirbt darum. Wir verschließen uns dem Leben Gottes. Das ist im tiefsten das, was Gott für uns hat. Deshalb mein erster Punkt ist, wie lange will er denn predigen, wenn jetzt der erste Punkt kommt? Ich gebe mein Bestes, ihr kennt mich, kann schon mal 5 Minuten länger dauern. Die Weigerung zu vergeben, erster Punkt, wird mein Leben vergiften. Also ich persönlich bin sehr vertraut mit dem Problem. Ich habe lange Zeit meines Lebens damit verbracht, mich zu weigern, zu vergeben und habe auch, weil ich gedacht habe, ich schütze mich damit. Es fällt mir so schwer, ich muss das ablesen. Und ich habe gedacht, das geschieht auch meinen Peinigern recht, dass ich denen nicht vergebe. Weil ich hatte Angst, wenn ich vergebe, dann merkt ja der Peiniger nicht, dass er Unrecht tut. Jemand nickt da hinten. Also jemand hat, ne, so sind wir. Wenn ich vergebe, dann kommt doch keine Gerechtigkeit. Und so habe ich, ich weiß noch, ich habe nachts auf dem Bett gelegen und habe mir ausgedacht, wie ich es eben gesagt habe, was man alles tun könnte. Dann habe ich mit 19 Jesus als meinen König und Erlöser entdeckt und angenommen. Und er hat mich angenommen, das ist das Größere von den beiden. Ich kann ja Jesus annehmen wollen, aber dass er mich angenommen hat, das ist das Große daran. Und es bestätigt hat mit der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Bis dahin habe ich Tonnen von Schmerzen in meinem Herzen gehabt. Und ich hatte eben diese tödliche Angewohnheit, mich an den Leuten rächen zu wollen, die mir die Schmerzen zugefügt haben. Ich wünschte zum Teil auch Leuten den Tod. Weißt du, wenn du davon verschont bist, aber das ist ganz abgrundtiefer Hass, wenn du jemanden tot willst. Ich meine, ich war kein Christ, ich wusste es nicht besser, aber das ist schon nicht, also, naja, ich will es nicht vertiefen. Zumindest wollte ich, dass die so leiden müssen, wie ich leide. Machen wir mal so. Na. Als ich aber jetzt gerettet war, da hat mich der Heilige Geist, ja, ich würde sagen, schon konfrontiert mit dieser Weigerung zu vergeben. Er sagt mir, oder das hat Gott mir deutlich gemacht, sagte mir nicht als laute Stimme, aber im Herzen habe ich es deutlich durch verschiedene Umstände wahrgenommen, dass ich allen vergeben solle, die mir geschadet haben. Ansonsten würde ich nämlich die Tür für den Feind weiter offen halten. Das war der Zusammenhang. Ich öffne dem Teufel eine Tür, mich zu peinigen, wenn ich nicht vergebe. Das war natürlich alles nicht so einfach, trotzdem ist die Wahrheit wahr. Und weil ich Jesu Liebe kennengelernt habe, wusste ich auch, er meint es gut. Und er gibt mir sogar die Kraft, dass ich das kann. Weil er hatte mir vergeben, deshalb kannst du auch vergeben. Jemand hat mal gesagt, die Weigerung zu vergeben ist eigentlich wie tödliches Gift, wo ich dann erwarte, dass mein Gegenüber dran stirbt. Das ist eigentlich die Weigerung zu vergeben. Die ist wie, ich trinke tödliches Gift und erwarte jetzt, dass mein Gegenüber stirbt. Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Und das habe ich da verstanden. Ich komme zu Matthäus 18. Denn da verdeutlicht Jesus Petrus, als er fragt, wie oft er vergeben soll. Und es ist schon wirklich ein bisschen lustig, dass Petrus das fragt, wie oft er vergeben soll. Weil Petrus ist es doch, der in der Bibel, sag ich mal, sehr auffällt, dass er dauernd andere Leute verletzt. Und er selbst sagt, wie oft muss ich denn vergeben? Aber er war anscheinend auch ganz schön verletzt worden. Und Jesus hat mit einem Gleichnis geantwortet an dieser Stelle. Er fragt zweimal an anderer Stelle, ne, 70 mal 70 mal und hier mit einem Gleichnis. Ich fasse jetzt das Gleichnis mal zusammen. Du kannst gerne mitlesen und überprüfen, ob ich alles richtig zusammengefasst habe, aber ihr wisst ja die Länge der Predigt. So, Matthäus 18, 21 bis 35. Ein Diener schuldet seinem Herrn, ich sag jetzt mal, 10.000 Säcke voller Gold. Ich glaube, es sind 14 Millionen Arbeitstage Lohn. Ne, also Jesus macht deutlich astronomisch. Der Herr hat Mitleid und erlässt ihm alle Schulden. Ein Bild für Gott und wir. Ne? So ist er jetzt frei. Als nächstes erfahren wir, dass der Mann jemanden in den Schwitzkasten nimmt, sage ich jetzt mal so, der ihm 100 Silbersäcke schuldet. Also das war immer noch viel. Das waren 400.000 Arbeitsstunden. Also Jesus macht deutlich, das ist eine astronomische Summe. Ich will euch nur was erzählen mit diesem Gleichnis. Anstatt Gnade walten zu lassen, sorgt der Mann aber dafür, dass der arme Schuldner ins Gefängnis muss. Ja? Der Herr hört aber davon und stellt ihn zur Rede. Hättest du nicht auch Gnade vor Richter gehen lassen, wie ich es mit dir getan habe? Daraufhin kam der Mann auch ins Gefängnis, bis er alles zurückzahlen sollte, was er nicht kann. Er wird bis zum Lebensende im Gefängnis sein. Und Jesus endet jetzt das Gleichnis mit dem Satz, so wird auch euer Vater im Himmel jeden behandeln, bis er seinen Bruder und seine Schwester von Herzen vergibt. Wir alle kennen das, ne? Wir lesen es nicht gern. Man fühlt sich immer nach so, oh, hoffentlich ich nicht. Ja, ja. Jesus hat manchmal, bringt es auf den Punkt, ne? So ist Gott, wenn wir nicht von Herzen vergeben. Also, Vergebung ist, zweiter Punkt, ein Privileg, was wir haben, aber auch eine Verantwortung. Also, erstaunt hat mich eben, die Weigerung zu vergeben, bringt ins Gefängnis und produziert Qualen. Das ist klar. Anders ausgedrückt, wenn wir nicht verstehen, wie groß unsere Schuld ist vor Gott und was es ihm bedeutet hat, was es ihm gekostet hat, uns zu vergeben, wir haben es eben gesungen, teuer erkauft, dann können wir in die Falle tappen und wir verurteilen andere für kleinere Vergehen. Aber wir können hier auf jeden Fall erkennen, wenn wir das tun, schaden wir uns nur selbst. Ich bin noch bei Punkt 2. Ich gehe kurz zu Sprüche 19,11. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig, sagt Salomo. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig. Und sein Ruhm ist es dann, an der Übertretung vorüberzugehen. Elberfelder. Da gibt es eine Einsicht, die hilft uns, gnädig zu sein. Ein Durchschauen. Was ist hier eigentlich der Fall? Eigentlich ist der Fall, mir ist unendlich viel vergeben. Wer bin ich, dass ich das nicht vergebe? Ich rede nicht von Versöhnung. Versöhnung ist Sache von zwei Leuten. Vergebung geschieht bei mir in meinem Herzen, weil ich erkenne, dass Gott mehr vergeben hat, mir millionenmal mehr, wie dieser Person. Kann ich das mit den Augen des Herzens erkennen, dann lasse ich den anderen gehen. Das will Jesus sagen. Er wirbt darum, dass wir diese Einsicht gewinnen. Dann können wir auch an Unrecht großzügig vorübergehen und sagen, okay, ich lasse dich frei. Warum? Es ist gut für dich, aber vor allem für mich. Das ist im Tiefsten das, was Jesus sagen will. Zumindest so, wie ich es verstanden habe. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, Jesus sagt in Johannes 20, 23, als er die Jünger angehaucht hat und ihnen den ersten sozusagen Missionsbefehl gegeben hat, als Geisterfüllte, da sagt er, wem ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Wenn ihr die jemanden behaltet, dann sind sie dem behalten. Hier lernen wir tatsächlich, anscheinend ist Vergebung, hat was mit Willensentscheidung zu tun. Ich habe die Wahl, ob ich das will oder nicht. Da ist etwas von, wie ich gesagt habe, das hat etwas mit meiner Verantwortung zu tun, die ich übernehmen kann oder nicht. Und natürlich, es ist nicht nur eine Pflicht, sondern es ist auch ein Privileg, weil Gott uns damit Gutes tut. Auf der anderen Seite, wie war nochmal der letzte Satz im Gleichnis von Matthäus 18? Wenn ihr nicht von Herzen vergebt. Und da ist doch jetzt eine Spannung, ne? Wenn man einmal sagt, ja, es kommt nur auf den Willen an, weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, ne? Also bei Vergebung, vergesst mal Gefühle, ne? Es kommt nur auf den Willen an. Und wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, dann stellt euch drauf im Glauben. Und dann ist Schluss, da ist der Deckel drauf. Das ist der reife Christ. Entscheidet sich zu vergeben und dann ist gut. Das Problem ist nur nachts. Zitieren wir die hier ans Bett. Und dann geht es aber runter. Denken Sie, ich dachte, ich hätte vergeben. Da kommen wir durcheinander. Das kann jahrelang so gehen. Warum? Weil wir überlesen haben, von Herzen möchte ich, dass ihr vergebt. Und dann sagen wir sofort, ja, wie soll ich das denn machen? Ich habe mich doch entschieden, mehr kann ich doch nicht machen. Das ist der wunde Punkt. Weil wir nicht im Tiefsten verstehen, wie ich mein Herz dazu bringen kann, ich sag's mal so jetzt, provokativ, mitzukommen mit meinem Willen. Und da nicken einige von euch, weil mir geht's auch so. predige euch nichts, was ich nicht selber buchstabiere, ne? Immer wieder. Also, ich muss im Wort Gottes graben, wo ist jetzt da das erlösende Wort, die erlösende Wahrheit von Gott? Denn Gott hat versprochen, ich will euch helfen, dass ihr die Nachfolge auch leben könnt. Ich sage nicht nur Sachen und die sind nicht realistisch und die kann man eh nicht leben, sondern Jesus hat versprochen, nein, 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 ich lebe in euch. Die Kraft von Herzen zu vergeben ist in euch. Ich verlange nichts von euch, was ihr nicht könnt. Das würde keinen Sinn machen. Jesus hat das an tausend Stellen betont. Also, wir an der Stelle, und dafür will ich jetzt noch 5 Minuten drauf verwenden, oder 7 Minuten, ich weiß es nicht, habt noch so lange Geduld. Das ist der entscheidende Punkt, wo nach meiner Erfahrung die meisten Christen hängen und ich auch. Immer wieder buchstabiere ich das. Wie kann mein Herz dahin kommen, dass ich das, was ich will, auch tue? Ich merke das, dass ihr sagt, ja genau, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Also, es kann nicht die reine Verstandesentscheidung sein und dann sagt Gott, alles klar, was mit deinem Herz ist, interessiert mich nicht. Das kann nicht sein. Ich habe es jetzt mal anders, ich versuche es mal so zusammenzufassen. Ich habe gesagt, 5 Missverständnisse oder 5 Lügen, die der Feind uns einflüstert, die uns in der Weigerung zu vergeben gefangen halten. Das ist wie ein Gefängnis, ja? Ich sag's mal so. Und die gehe ich jetzt mal durch und dabei werden wir merken, aha, da ist der Hase im Pfeffer. Ich sage nicht, dass heute alles klar wird, das weiß ich, ich bin auf dem Weg. Aber diese 5 Lügen, die habe ich erkannt, die sind nicht aus dem Wort Gottes, die sind vom Vater, der Lüge und das ist der Feind. Erste Lüge. Achso, ich sage noch in Vorbemerkung, ich glaube nicht, dass Menschen sich absichtlich, das ist eine Vorbemerkung, ich glaube nicht, dass sich Menschen absichtlich in die Hölle des Peinigers begeben, weil sie sagen, ich leide lieber selbst, als zu vergeben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Menschen wirklich versuchen, nicht in diese Hölle zu kommen. Ich glaube, dass Menschen wirklich vergeben wollen. Das glaube ich wirklich. Können wir mal drüber nachdenken, ob das selbst für Nichtchristen gilt, weiß ich nicht, aber es lohnt sich nachzudenken. Ich treffe sehr wenig Nichtchristen, die sich nicht danach, nach Frieden sehnen mit ihrem Partner oder mit ihren Kindern oder mit Arbeitskollegen. Ja, ist nur so. Also warum kämpfen dann so viele trotzdem mit Bitterkeit, auch Christen? Das ist genau diese, worauf ich hinaus will. Ich glaube, dass diese Lügen eben begünstigen, dass der Teufel uns in Bitterkeit und Unversöhnlichkeit gefangen halten kann. Unvergebenheit gefangen halten kann. Lüge 1. Ich habe es eben schon mal erwähnt. Du glaubst, dass wenn du vergibst, du keine Wiedergutmachung für deine Schmerzen mehr bekommen wirst. Da muss ich sagen, da habe ich mich ertappt gefühlt. Die Wahrheit ist, dass wir diese Einsicht nicht haben. Das ist letztendlich Arroganz. Arroganz vor Gott. Denn die Wahrheit ist, dass ich und der Täter, wir sind beide vor Gott schuldig. Wir haben beide vor Gott Vergebung notwendig. Und zwar 14,8 Millionen Arbeitsstunden, hat Jesus in dem Beispiel genannt. So groß war die Schuld. Kann man 40 Millionen Arbeitstage, kann man im Leben nicht mehr so gut aufholen und bezahlen. Also, die Wiedergutmachung und Gerechtigkeit ist am Kreuz erschaffen worden für Täter und Opfer. Für dich und den Täter. Lüge 2. Du glaubst, dass das Versagen des anderen dein eigenes Verhalten rechtfertigt. Muss man erstmal hindenken. Ich mache ein Beispiel. Du bist in einer Partnerschaft, dein Partner ist fremdgegangen. Sieht man in jedem zweiten Film. Dann sagt der Partner, gut, dann gehe ich auch fremd. Ich zeig's dir. Jetzt ganz viele, aus dem Holz sind ganz viele Filme geschnitzt. Die guckt ihr natürlich nicht, aber vielleicht kennt ihr jemanden, der jemanden kennt. Aber das ist das typische Verhalten. Jemand tut uns Böses und wir halten die Vergebung zurück, weil wir sagen, ich brate dich erstmal ein bisschen. Pass mal auf. Ja? Das ist typisch. Wir meinen, dass diese Schuld nicht so schwer wiegt, weil die Schuld, die uns angetan wurde, die ist größer. Das gibt uns das Recht, unsere Schuld so ein bisschen in einem niedlicheren Licht zu sehen. vergeben kann ich noch später noch. Ne? So. Die Wahrheit ist aber, es gibt kein bisschen Freiheit von Sünde. Also ich habe mehr Freiheit von Sünde wie der andere. Das gibt's nicht. Wenn Sünde da ist, gibt es nur einen einzigen Weg, um wieder Frieden zu bekommen und Freiheit zu bekommen. Nicht aufrechnen, sondern ich erkenne meine Sünde, ich bereue sie und ich kehre um. Ist verrückt, ne? Aber es ist immer wieder bei uns zu sehen, dass wir dieser Lüge aufsitzen. Die Lüge 3. Du glaubst, dass wenn du vergibst, und das ist ein großer Punkt, du glaubst, wenn du vergibst, dass du der Person dann wieder vertrauen musst. Wer hat das schon mal gemerkt? Das ist ein schwieriges Ding. Die Bibel sagt nein. Und ich weiß, dass hier ein paar Leute sagen, Irrlehre. Prüf es nach. Such es mir raus, schreib mich an. Die Wahrheit ist, du bist nicht verpflichtet, wieder jemandem zu vertrauen, dem du vergeben hast. Denn Vertrauen ist keine Pflicht, die ich zu geben habe, wenn ein bestimmtes Ding eine Hürde genommen ist, nämlich wenn man vergeben hat, sondern Vertrauen ist ein Geschenk aufgrund wiederholter Erfahrung. Vertrauen schenke ich immer freiwillig. Ich muss nicht Vertrauen schenken. Schon mal gehört, Vertrauen kann man nicht einfordern, dann zerstört man sie. Vertrauen ist ein Geschenk aufgrund wiederholter guter Erfahrung. Wenn ich eine gute Erfahrung mache mit den Taten und mit dem Charakter eines anderen, dann fange ich an, ihm zu vertrauen. Wenn ich das nicht mache, halte ich das Vertrauen zurück. Ist auch gut so. Denn in mir brennt dann so eine leichte rote Lampe oder manchmal brennen auch drei große. Vorsicht, da ist was nicht in Ordnung. Vorne rum hat er so geredet und da hat er betrogen, ne? Mit der Steuer betrogen oder andere übervorteilt. Und dann sagen wir, Vorsicht. Ich muss jemand, dem ich vergeben habe, nicht sofort wieder vertrauen. Vertrauen kann in einem Moment zerstört werden, aber es braucht lange, bis es sich wieder aufbaut. Und das ist okay. Das ist das Prinzip von Verbindung aufbauen, von Beziehung aufbauen. Ist bei Gott übrigens genauso. Ist bei Gott genauso. Lüge 4. Du bist überzeugt, dass deine Gefühle und deine Überzeugung dasselbe sind. Das ist auch was Großes. Das ist eine Lüge. Du bist überzeugt, dass deine Gefühle, die du hast, den Zorn und den Hass, dass das gleichzeitig auch deine Überzeugung ist. Das ist aber nicht der Fall. Die Wahrheit ist, dass deine Überzeugung oder sage ich mal die inneren Wahrheiten, die du glaubst, ja, dass deine Überzeugung deine Gefühle bestimmen, nicht umgedreht. Wenn du jemand hast, folgst du einer inneren Überzeugung, du folgst nicht deinen Gefühlen. Die Gefühle des Hasses hast du, weil du überzeugt bist, dass du berechtigt bist, denjenigen zu hassen. Und das ist eine innere Überzeugung, das ist eine innere Wahrheit, die du aufrechterhältst. Und diese Wahrheit ist eine Lüge. Du hast, das habe ich eben bewiesen, hat Jesus gelehrt im Schalksknecht-Gleichnis, du hast eben kein Recht, jemanden zu hassen, weil er eben schuldig ist, weil das die Logik hat, dass du nicht schuldig bist. Deswegen habe ich ein Recht, den zu hassen und wütend auf den zu sein. Die Wahrheit ist nämlich, wir sind beide schuldig vor Gott. Und deshalb habe ich kein Recht, ihn zu hassen, sondern ich habe das Recht, das Privileg, ihm zu vergeben. Das entspricht der Wahrheit Gottes. Es stimmt, Vergebung ist nicht zuerst eine Sache des Gefühls. Es ist zuerst eine Sache des Willens. Ich entscheide mich zu vergeben, weil ich die Wahrheit Gottes erkannt habe. Über mich und den Täter. Das stimmt. Aber es kommt auf das Wörtchen zuerst an. Das darf man nicht übersehen. Es ist eben nicht nur eine Sache des Willens, sondern es ist zuerst eine Sache des Willens, dass ich vergebe. Es ist zuerst eine Sache des Verstandes, dass ich erkenne. Wie heißt denn Sprüche? Erkenntnis. Das löst Langmut aus. und Nachsicht mit jemand, der gesündigt hat. Zuerst ist es eine Sache des Willens und danach ist es eine Sache des Herzens. Und es ist eine Sache des Herzens. Das Herz muss nachfolgen, sonst ist die Vergebung nicht komplett. Deswegen sagt, vergib von Herzen. Und das wissen wir alle. Wenn wir im Verstand vergeben haben, können wir uns tausendmal vorsagen, ich habe dem vergeben, ich habe dem vergeben. Und dann kommt er um die Ecke und ich... Mein Herz muss nachkommen. Dann ist die Vergebung komplett. Und das führt uns zur fünften Lüge. Du empfindest immer noch emotionale Schmerzen, so nenne ich das jetzt mal, bezüglich der Person und der Sache, die dich verletzt hat. Jetzt folgerst du aber daraus, weil du ja Matthäus 18 gelesen hast und den Martin Fangenroth dazu gehört hast, jetzt folgerst du daraus, dass du wohl nicht von Herzen vergeben kannst und du bist noch verurteilt und der Peiniger unterdrückt dich noch. Du musst also alles, deine ganzen Wunden erst geheilt bekommen, erst dann kannst du vergeben. Das ist ein Leben. Herzlichen Glückwunsch. Das will ich nicht leben. So ist es nämlich auch eine Lüge. Die Vergebung, die Gott annimmt, ist der Moment, wo ich sage, vergib mir, dass ich Hass gegen meinen Bruder habe. Ich spüre die Schmerzen in meinem Herzen. Ich will ihm noch nicht begegnen. Ich will ihm auch noch nicht vertrauen wieder. Aber vergib mir, ich möchte keinen Hass in meinem Herzen. Ich möchte meinem Bruder von Herzen vergeben. Führe du mich diesen Weg. Und gib mir Gnade dazu, denn ich brauche deine Gnade, dass ich von Herzen vergeben kann, wie ich mich willentlich entschieden habe zu vergeben. Was meint ihr, wenn du stirbst, was vor Gott dann gilt? Was meint ihr, was der Typ am Kreuz, der Verbrecher, der mit Sicherheit Leute umgebracht hat oder zumindest übervorteilt hat, der hat noch sich bei einigen zu entschuldigen gehabt und der hat wahrscheinlich auch noch, wenn du Verbrecher wirst, der hat seinen Eltern zu vergeben. Du wirst nicht einfach so Verbrecher und kommst auf schiefe Pfade. Das sind tief verletzte Menschen. Ich habe noch keinen Verbrecher getroffen, der nicht tief verletzt ist. Und Jesus sagt, der sagt, denk an mich, wenn du in ein Reich kommst. Was antwortet Jesus? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Weil er seine ganzen Wunden noch aufgeräumt hat und seine innere Heilung abgeschlossen hat. Mitnichten. Gott sieht seine Entscheidung an, seine Herzenssehnsucht an. Ist sein Herz schon geheilt? Der ist mit dem ungeheilten Herzen gestorben, ich sag's euch. Aber Gott sieht seine Herzensrichtung an, seine Herzenshaltung. Ich habe erkannt, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ich setze mein Leben ganz auf deine Gnade. Und wenn ich noch emotionale Schmerzen habe, merke ich, ja, das sind noch Reste in mir, die sind noch nicht vergeben. Aber ich setze ja mein, Vergebung ist ja nicht die Anwesenheit von guten Gefühlen. Die Vergebung ist ja die Anwesenheit von Gnade. Die Vergebung ist nicht die Abwesenheit von schlechten Gefühlen. Die Vergebung ist die Anwesenheit von seiner Gnade, von seiner Gnade. Das ist Vergebung. Darauf stellen wir uns. Das ist unser Leben. Das ist das Kennzeichen des Christen. Nicht, dass er alle auf der Kette hat, dass er alles richtig macht und dass er ein geheiltes Herz hat, sondern der Christ ist gekennzeichnet davon, dass er hängt im Leben und Verderben an Jesus Christus. Das hat Luther gesagt. Darauf stehen wir. Deshalb gibt es uns. Die Geburtsstunde der evangelischen Bewegung. Das ist die Erkenntnis, die Millionen und Abermillionen Menschen in den Frieden Gottes gebracht hat. Und die wird auch nicht wanken, bis Jesus wiederkommt, weil es so die Mitte der Heiligen Schriften ist. Es geht nicht um unsere Gefühle. Es geht darum, dass Christus in uns sich verherrlicht. Und er findet einen Weg, damit unser Herz auch vergeben lernt. Und der eine braucht länger und der andere braucht kürzer. Aber entscheidend ist nicht, wie lange du im Zug sitzt. Das Entscheidende ist, dass du im richtigen Zug sitzt. Mir hat mal jemand gesagt, du bist nachtragend. Ich sage, du weißt gar nichts. Frag mal meine Frau, wie nachtragend ich bin. Viel schlimmer. Aber meine Frau sagt, deine Herzenshaltung stimmt, mein Schatz. Und das liebe ich an dir. Nicht, dass du schon perfekt bist. Du arbeitest an dir, du lässt den Heiligen Geist an dir arbeiten. Du bist aufrichtig. Ich habe mich wieder gefürchtet vor dem Thema. Das ist mein Schwachpunkt. Ich neige dazu, nachtragend zu sein. Sei meine Frau, fürchte dich nicht, gehe nur. Der Herr ist mit dir. Ja, da ist etwas in uns. Ich bin nicht würdig, sowas zu predigen. Das hab ich von meiner Frau. Da habe ich immer gesagt, du hast Fehler an mir gefunden. Ach, wenn du wüsstest. Ach, du meine Güte, frag mal meine Frau. Das müsst ihr auch machen, wenn irgendeiner wieder Fehler an dir gefunden hat. Sag, ach, ist noch gar nichts. So, wie runde ich das jetzt ab? Aber die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit macht frei. Die Freiheit ist Christus. Nicht, dass ich sie alle auf der Kette habe. Das ist das Evangelium. Ja, was ich alle aufgeschrieben habe, ist interessant. Sage ich euch aber nicht mehr. Wir sind ja schon beim Evangelium. Ja, den Satz sage ich noch. Ich habe gemerkt, dass ein Herz, was nicht vergeben kann, dass alle unsere Herzen nach demselben Prinzip geschaffen worden sind. Unser Herz, wenn es Schmerz empfindet, wenn es Unrecht empfindet, dann schützt es sich. Und es öffnet sich nur dann, wenn es sich sicher fühlt, wenn es sich angenommen fühlt und wenn es sich geliebt fühlt. Dann kann unser Herz aufmachen und es zugeben, ja, ich habe dunkle Stellen, ich habe Schmerz, ich habe Unversöhnlichkeit, da ist Bitterkeit, da ist was nicht in Ordnung. Aber das würde ich nie vor jemand zugeben, der vor mir steht und sagt, du musst vergeben. Gott sagt es anders. Er wirbt in uns. Jesus sagt, schau mal, da ist eine Erkenntnis. Wenn du die ganz tief im Herzen verstanden hast, dann kann dein Herz aufmachen, weil dann das Evangelium leuchtet. Das Evangelium ist die Annahme Gottes von uns Menschen. Dir ist alles vergeben. Und das Herz macht, mir ist alles vergeben. Ich habe das ja nur im Verstand gewusst bisher. Naja gut, ich bin ja seit 50 Jahren Christ, ist ja gut, dass ich es jetzt verstehe. Und dann macht das Herz plötzlich auf und dann kann ich die Dinge wohin geben? Ans Kreuz. Da gehört all unser Schmerz, all unser Groll, all unsere Bitterkeit, all die Ungerechtigkeit, die wir erfahren haben. Und dann ist das so, wie wenn du stehst und du siehst Jesus am Kreuz hängen. Und er hängt für dich da. Und er sucht deine Augen und du willst sie nicht angucken. Ist dir so unangenehm, dass er da auch für dich hängt, als Unschuldiger, überleg mal, was das Evangelium ist, bis du dich traust, weil du seinem Blick nicht widerstehen kannst. Und dann treffen sich eure Augen. Und Jesus hat in den Augen geschrieben, das tue ich auch für dich. Wer sind wir, dass wir dann noch jemand etwas nachtragen? Es wirkt in dem Moment so, sinnlos und so albern, wenn wir verstehen, was er für uns getan hat. Das ist im Grunde das Evangelium. Das passiert mit unserem Herzen, was wir traditionell vielleicht innere Heilung nennen. Die eine Sache ist, dass wir Christen sind voller Überzeugung. Die andere Sache ist, wenn unser Herz das versteht, in die Wahrheiten hineingeführt wird, die wir schon längst in Gottes Augen haben. Dass uns vergeben ist und wir deshalb vergeben können. Von Herzen. Und das hat nichts mit Aufforderung zu tun, sondern das hat mit Erkenntnis zu tun, wer Jesus Christus ist. Und dann kann unser Herz aufmachen und die Dinge ans Kreuz geben. Der Zorn trifft nicht mehr die Menschen, die uns beschämt haben, die uns zornig gemacht haben, die uns Angst gemacht haben. Es trifft alles Jesus. Was haben wir für einen Herrn? Überleg doch mal. Wir versammeln uns um diesen Herrn. Es gibt keinen, wie die Jünger gesagt haben, Jesus sagt, wollt ihr auch gehen? Und die Jünger sagen, wo sollen wir hingehen? Bei dir ist das Leben. Bei dir ist das, es ist nirgends anders so ein Leben wie bei Jesus. Für jeden. Es gibt ja nichts, was Jesus nicht haben will. Keine Verdrehtheit, die Jesus, keine Sünde, die Jesus nicht haben will. Und ihr glaubt nicht, mit was Menschen rumlaufen. Meine Frau arbeitet im Mädchenhaus in Mainz. Oder ich mache viel Seelsorge mit Menschen. Mit was Menschen rumlaufen. Das glaubt man nicht. Aber es ist immer dasselbe. Gibt es einen sicheren Ort, wo ich wirklich angenommen bin, wie ich bin, mit meinem Schrott? Und es gibt nur einen Ort, wo das so ist. Und das ist, wenn unsere Augen sich treffen, den treffen, der am Kreuz hängt. Und der geht kaputt, so wie ich kaputt gehe. Mit einem Unterschied. Ich gehe an meiner Bitterkeit kaputt und gehe in den Tod. Jesus geht auch in den Tod, aber er hat den Tod überwunden. Das ist der Unterschied. Und weil er lebt, lebe ich auch. Weil er die Dinge hat, die mir den Tod bringen. Das ist das Evangelium. Und das ist eine Sache des Willens. Und ich beglückwünsche jedem, der diese Willensentscheidung trifft. Aber ich beglückwünsche auch jeden, der sich auf diese Reise einlässt und zu seinem Herzensgebet macht, Herr, lass auch mein Herz erkennen, wer du bist. Ich sage so, wenn die Christen in Deutschland erkennen, wer Jesus ist, unser Land steht in Flammen göttlicher Liebe. Unser Land ist nicht mehr dasselbe. Man sagt ja so 1 Million bekehrte Christen in Deutschland, ne? So. Vielleicht sind es 2, wir wollen ja glauben. Und viele sagen, wir sind nur noch das kleine Häuflein, ist auch schon Endzeit, Jesus möge schnell kommen. Ja und nein. Ich sehe, wenn wir erkennen, wir Christen, wer Jesus ist, es verändert unser ganzes Land. Deine Augen des Herzens können das sehen. Deine Augen des Herzens können hoffen und glauben, dass Gott vielleicht noch viel vorhat mit Deutschland. Wer weiß. Kann ja auf meinem Grabstein stehen, ich habe zu viel gehofft, ne? Das stört mich nicht. Vielleicht kommt ihr dazu und auf eurem Grabstein steht dann auch mal, er hat ein bisschen viel geglaubt. Das würde mich nicht stören. Wer weiß, am Schluss wird abgerechnet. Also, wähle die Freiheit. Die Weigerung zu vergeben ist wie so Tentakel, aber Jesus befreit uns von diesen Tentakeln dieses Tintenfisches, das in unsere Seele greifen kann. Ja. Ich stelle ganz konkrete Fragen zum Schluss. Welche der 5 Lügen haben dich angesprochen? Bring diese Lügen ganz persönlich zu Jesus. Er wird dir zeigen, wie deine nächsten Schritte aussehen. Vielleicht spielt er dir ein gutes Buch in die Hände, wie Jesus so ist. Er zeigt dir vielleicht bestimmte Bibelstellen oder er zeigt dir einen Gesprächspartner, dem es ähnlich geht, mit dem du das besprechen kannst, sodass du persönlich deinen nächsten Schritt gehen kannst. Er erleuchte unsere Herzen, dass wir die Gegenden unseres Lebens aufleuchten sehen, die unter dem Einfluss der Weigerung zu vergeben sind. Erinnere uns daran, Jesus, dass du der Erlöser aller Dinge bist, auch dieser Dinge. Da ist nichts, was für dich zu unordentlich, zu schmutzig, zu schmerzhaft, zu unheimlich, zu angstmachend, zu groß oder zu schrecklich ist. Da ist nichts. Jesus ist hier, der uns vergeben hat und uns die Kraft gibt, jedem und alles zu vergeben und frei zu sein für ein Leben in Fülle, in Friede, Freude und Freiheit. Amen.